Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute zu Gast habe ich den lieben Andreas Reuter von Schäfershop. Hallo Andreas.
Hallo Jubin, schön wieder hier zu sein.
Ja, mega. Ich freue mich super, dass du dabei bist. Du hast unsere Charts quasi der Klicks, Views und Spend Time on the Video durchbrochen, Nummer 1. Und das heißt, das waren die coolsten Inhalte. Sonst wird man das gar nicht ja so häufig gucken. Und cool. Da danke dafür für die Insights vom letzten Mal. Eine Frage direkt am Anfang, weil das ist uns dabei aufgefallen. Wir kennen uns ja schon das ein oder andere Jährchen, also schon ein bisschen länger. Und ich sag mal, als wir uns kennengelernt haben, war LinkedIn ja gar nicht so populär. Und auch in den Jahren danach war Schäfershop und ihr persönlich auch als Menschen von Schäfershop gar nicht so aktiv auf LinkedIn. Wenn man jetzt guckt, seid ihr super aktiv. Eine der, ich würde mal sagen, aktivsten Firmen als in eurem Segment. Und ja, warum macht ihr das? Also ich finde es super, weil sonst würden wir wahrscheinlich gar nicht den Podcast machen. Aber was steckt dahinter?
Ja, vielleicht ist es genau das, was du sagst. Wir würden den Podcast gar nicht machen, wenn wir LinkedIn nicht so bespielen würden. Jetzt geht es nicht um Podcasts bei uns, sondern primär darum, eben Leads zu generieren, also Kunden zu gewinnen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch suchen wir immer Fachkräfte, Mitarbeitende, die für uns arbeiten. Und wir haben festgestellt, dass wir uns eine gute Reputation aufbauen können und müssen. Und das können wir eben einfach richtig gut über LinkedIn. Also auf der einen Seite können wir gute Leads generieren über LinkedIn. Auf der anderen Seite, wenn wir in Vorstellungsgesprächen sitzen, kriegen wir immer wieder das Feedback. Wir haben uns eure Posts angeguckt. Hey, das, was ihr da macht, ist cool und so weiter. Also das ist so der Gedanke dabei. Und genau.
Das ist wahrscheinlich ein Teil der Gesamtstrategie. Weil ihr habt ja, auch als wir uns kennengelernt haben, habt ihr noch die Kataloge. Aber da war es vielleicht, ich weiß nicht, ein- oder zweistellig im Prozentbereich war der im Online-Umsatz. Das ist ja jetzt deutlich gewachsen.
Ja.
Und da würde ich gern ein bisschen Insights von dir für alle anderen, die zuhören, rausbekommen. Wie habt ihr das hinbekommen? Ist es wirklich dann der eine Kanal oder also was sind die Gedanken? Wie habt ihr das hinbekommen? Wie hast du das hinbekommen? Oder ihr? Ein Teamerfolg.
Das ist definitiv ein Teamerfolg und das Team hat sich die letzten Jahre auch deutlich verändert, viel dazugelernt und ist auch erheblich gewachsen. Aber wie haben wir das hinbekommen? Ich bin ja 2012 ins Unternehmen gekommen und das hatte ich beim letzten Podcast auch schon gesagt, die Aufgabe war, den Schäfershop in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Und 2012 war E-Commerce ja schon durchaus ein valider, bespielter Kanal. Bei Schäfershop auch, aber hatte nicht unbedingt eine Riesenrelevanz. Das heißt, wir hatten damals, du hast es eben selber gesagt, wir hatten damals einen E-Com-Anteil von 16%. 16% 2012, das war schon gar nichts. Und dann haben wir uns tatsächlich Zeit genommen, unsere Go-to-Market-Strategie zu überarbeiten, nochmal zu schauen, okay, und da hatte immer die Kundenzentrierung eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Auch haben uns dann eben damit auseinandergesetzt, wo gewinnen wir heute Kunden? Wie wollen unsere Kunden, der B2B-Kunde, wie kauft der eigentlich ein? Der will es schnell haben, ne? Der will eine schnelle Möglichkeit haben, einzukaufen und so weiter. Und haben dann gesagt, okay, und jetzt müssen wir uns eben sowohl technologisch als auch marketingseitig im Bereich E-Commerce komplett neu aufstellen. Haben wir getan? Genau.
Genau, habt ihr getan, ne? Und genau. Wo steht der jetzt?
Heute haben wir einen E-Com-Anteil von, also wenn wir nur den wirklichen E-Com-Anteil rechnen, ohne E-Procurement und so weiter, liegen wir bei über 50%. Wenn wir digitale Bestellwege uns anschauen, also dann kommt sowas wie E-Procurement dazu, ne? Punch-Out und so weiter, dann liegen wir bei deutlich über 60%.
Und das ist im Vergleich wahrscheinlich im Markt ein hoher Wert, wenn man sich die anderen Firmen anguckt, oder?
Ja, absolut. Und das, was wir auch sehen, ne, also wir sind nicht nur E-Commerce, sondern das, was wir machen, wir schauen uns eben die Customer Journey auch an, ne, gucken uns an, wie gewinnen wir einen Kunden, wie kauft der Kunde bevorzugt, und ein Online-Kunde ist im Zweifel nicht nur ein Online-Kunde, sondern ein Online-Kunde kann durchaus auch mal einen Bedarf haben, unseren Außendienst vor Ort zu treffen, weil eben, was weiß ich, ein Büro plant oder ein Lager plant oder was auch immer. Und so verbinden wir heute die Kanäle viel stärker miteinander. Wissen aber, wenn es um Convenience geht, ist E-Com ungeschlagen.
Und die, genau, das war ein Teil auch des letzten Interviews. Und von damals zu heute ist mir aufgefallen, ihr redet ganz viel über Strategie. Ihr habt Bilder, wo Menschen dann in Workshops sind. Was macht ihr da? Also habt ihr schon eine Strategie? Oder was baut ihr da auf? Das ist ja mega spannend.
Also eine Strategie haben wir. Wir haben ja, wenn du dich erinnerst, uns im Jahr 2019 auch einen neuen Markenkern, also Markenkern, Außenauftritt und so weiter gegönnt. Das heißt, wir haben eben gesagt, nach 45 Jahren, die das Unternehmen damals alt war, braucht es irgendwie mal eine frische, auf der einen Seite Go-to-Market-Strategie, auf der anderen Seite aber auch einen frischeren Auftritt. Und in dem Rahmen haben wir uns mit unserer Vision, unserer Mission und so weiter auseinandergesetzt. Und unsere Mission hatte ich, denke ich, beim letzten Mal garantiert auch schon gesagt, weil ich es immer wieder wiederhole. Wir schaffen positive Arbeitsumfelder, die unsere Kunden erfolgreicher machen. Damals, 2019, gab es noch kein Corona, fing gerade an. Ich weiß, als wir das Thema vorgestellt haben, 2 Monate später fing es dann im Grunde genommen an. Da kam dann Corona. Und Corona hat, wenn du dich erinnerst und wenn jeder Zuhörer sich erinnert, hat in der Welt der Arbeit eine Menge verändert. Homeoffice war damals gar nicht so, also vor Corona, das gab es, man hat mal drüber gesprochen, das war aber irgendwie in weiter Entfernung. Und auf einmal waren wir alle gezwungen, im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Und wir haben einfach festgestellt, dass viele der Menschen gar nicht zurückkommen wollten oder nur temporär zurückkommen wollten und so weiter. Und haben dann gesagt, wenn wir über positive Arbeitsumfelder sprechen, was sind denn positive Arbeitsumfelder eigentlich in der Zukunft oder in der Gegenwart? Und das ist genau das Thema, was unsere Strategie jetzt nochmal neu beschreibt. Also zu sagen, okay, und jetzt geht es eben darum, New Work oder Future of Work in unsere Strategie zu integrieren.
Und das ist mega spannend. Das betrifft uns ja übrigens genauso.
Ja.
Die Softwareentwickler können gut Software entwickeln, auch von zu Hause.
Ja.
Aber wir hatten jetzt ein Offsite, wenn alle zusammenkommen, entstehen neue Ideen, die man über so eine Teams-Einladung gar nicht hinbekommt, weil es dann einfach beim Kaffeegespräch oder beim Austausch von entsteht. Und daher, wir wollen ja auch gerne, dass die Kollegen häufiger im Büro sind. Ja, arbeiten wir dran. Aber wie bekommt ihr das hin? Also ihr helft einem Unternehmen wie uns.
Ja, genau.
Wie allen anderen auch. Wir haben alle das gleiche Thema, ne?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Und mit der Frage haben wir uns auch beschäftigt. Das ist so, unter dem Megatrend New Work gibt es einen Trend, der nennt sich Office Reconnected.
Ja.
Das soll bedeuten, was du eben beschrieben hast, ihr möchtet gerne eure Leute auch mehr ins Büro holen. Die erste Frage ist ja mal, warum? Also was wollt ihr erreichen? Und die zweite Frage wäre dann, wie und was ist der Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen? Also was ist der Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen, um ins Büro zu kommen?
Und ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit Sport. Warum wollen wir das? Wir glauben, als Unternehmen werden wir dann fitter, weil wir bessere Ideen haben, auch schneller bestimmte Sachen einfach mal besprechen können, weil es dann nicht über Teams-Meetings, ne, also so mega strukturiert dann über Wochen geht, sondern kurz alle in einen Raum, Kaffee, fertig ist der Lack. Also das sehen wir richtig. Das zum einen. Und es ist so ein bisschen auch wie beim Sport. Du gehst hin, hast vielleicht gar nicht so viel Lust, aber Ende sagst du, war gut,
ja.
Und ja, diesen Sportsgeist quasi da reinzubekommen, vielleicht ist auch die falsche Analogie, aber das bewegt uns in dem Zuge.
Ehrlich gesagt finde ich gar nicht, dass es die falsche Analogie ist, weil es die Analogie für euer Unternehmen ist. Ich gebe dir mal einen Einblick darin, was wir hier vorgefunden haben oder was wir hier haben. Wir haben hier ein relativ großes Verwaltungsgebäude mit unglaublich viel Büros. Und wenn du hier die Gänge runterguckst, dann sind das zum Teil Einzelbüros oder Doppelbüros mit verschlossenen Türen. Und das, was wir gesagt haben, wenn wir jetzt den Menschen sagen, und du hast eben schon fast so eine Antwort auch darauf gegeben, wenn wir den Menschen sagen, hey, kommt zurück ins Büro, setzt euch in eure Büros, macht die Tür zu und arbeitet in eurem Single- oder Zwei-Mann-Büro, arbeitet ganz normal wie zu Hause. Was ist der Mehrwert für den Kollegen, für die Kollegin, ins Büro zurückzukommen?
Ja.
Jetzt hast du aber eben gesagt, naja, manchmal ist es dann so, wir gehen dann in einen Raum, wir setzen uns zusammen und dann tauschen wir uns aus und da entsteht auch was, da entstehen soziale Kontakte, da entsteht Austausch, da entsteht Sportgeist und so weiter. Das ist schon Teil Office Reconnected. Nämlich, die Leute arbeiten kooperativ zusammen und tauschen sich im Zweifel nochmal aus. Das ist genauso ein Ansatzpunkt, der dieses Thema Office Reconnected tatsächlich auch transportiert.
Super, das, wenn man Kunde von euch ist oder wird, dann helft ihr genau dort, mit Ideen, Gedanken oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist auch eine richtig gute Frage, die ich heute noch gar nicht so richtig beantworten kann. Warum nicht? Wir haben im März eine Initiative gestartet. Du hast vorhin das Thema LinkedIn angesprochen und der ein Follower, der uns bei LinkedIn halt auch verfolgt, wird sehen, wir haben eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Strategy Lab, aufgesetzt. Da haben wir 8 Kolleginnen und Kollegen, die 3 Monate zu 80% von ihrer Arbeit freigestellt wurden, um genau das zu tun, worüber wir gerade sprechen, nämlich Wertangebote, Dienstleistungen für unsere Kunden zu kreieren, die auf das Thema New Work, Future of Work einzahlen und die zum Beispiel dann eben solche Ratschläge, Tipps, Vorschläge und so weiter anbieten können. Also die tun nichts anderes, als sich eben genau damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich so unser Angebot, unser Setup für unsere Kunden in der Zukunft.
Erstmal Wahnsinn. 80% der Zeit ist ja quasi raus, nur noch für Notfälle reinholen.
Ja.
Habt ihr, also typischerweise, sag mal, entweder man ist auf der Geschäftsführungsebene oder im Business Development. Wie habt ihr das besetzt? Also woher kommen die Personen und oder habt ihr kein Business Development und kompensiert das damit oder so viele Fragen?
Tatsächlich ein dediziertes Business Development, ne, das sich so mit der Zukunft auseinandersetzt, haben wir nicht. Und wir glauben auch, wir brauchen es nicht. Woher kommen die Leute? Das war nämlich so, das ist schon das Spannende an dieser ganzen Geschichte gewesen. Wir haben irgendwann im März eine Ausschreibung über unseren SharePoint gestartet. Ja. Also wir hatten eine Jahresauftaktveranstaltung, das machen wir jedes Jahr. Da holen wir alle Kolleginnen und Kollegen zusammen. Dann erzählen wir auf der einen Seite so aus Geschäftsleitungs- oder Management-Sicht, was sind eigentlich die Ziele für dieses Jahr? Wie wollen wir sie erreichen? Wir wagen aber auch mal den Blick in den Rückspiegel. Was haben wir erreicht? Und versuchen das so aufzubauen, dass alle verstehen, worum es geht. Ich kann jetzt hier high sophisticated Pläne vorstellen, wo die Hälfte der Leute vielleicht sagt, ey, ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Und wir versuchen das Ganze so zu machen, dass jeder es wirklich versteht und jeder sich da auch damit auch identifizieren kann. Und in dem Rahmen haben wir das Thema Future of Work vorgestellt und haben vorgestellt, dass wir mit diesem Strategy Lab oder für das Strategy Lab Kolleginnen und Kollegen suchen, die eben genau das tun, was wir eben schon gesagt haben, 3 Monate an Wertangeboten arbeiten. Und wir haben die Rahmenbedingungen vorgestellt. Und dann haben wir gesagt, hey, und egal von wo ihr kommt, ob ihr bei Schäfer-Shop in Deutschland seid, ob ihr bei Schäfer-Shop in den Landesgesellschaften seid, ob ihr im Controlling sitzt, im Marketing oder im Lager, ihr könnt euch bewerben und ihr könnt Teil dieses Strategy Lab werden. Klar, ne? Wir haben gesagt, 8 Leute Begrenzung. Und dann aber bewerbt euch und wir wählen dann eben, wir bauen die Teams so zusammen, wie es dann eben wirklich am besten auch ist. Das heißt, wir haben nicht gesagt, du musst rein und du musst rein, das haben wir bewusst nicht getan, sondern wir haben die Leute intrinsisch motiviert, sich tatsächlich auch zu bewerben. Und ich glaube, das war das Coole. Wenn du dir heute mal die Gruppe anguckst, by the way, sind nur noch Frauen. Was nicht heißt, dass die Männer, wir hatten irgendwie 2 Bewerbungen von Männern, ansonsten nur von Frauen. Und die kommen aus verschiedensten Bereichen. Da kommen welche aus dem E-Commerce. Wir haben jemanden aus Controlling dabei. Wir haben jemanden aus HR dabei, aus dem Recruiting dabei und aus dem Vertrieb. Und da ist eine Dynamik entstanden. Also die Gruppe ist seit Anfang April jetzt zusammen, seit Anfang März zusammen. Und du spürst eine Dynamik, das ist unglaublich. Unglaublich. Also da hat sich total was daraus entwickelt.
Ja, Wahnsinn. Und dann nach den 3 Monaten wird es verlängert. Das ist auch schon bald, ne?
Das ist tatsächlich schon bald und wird es verlängert. Also dieses Strategy Lab wird innerhalb der 3 Monate die Wertangebote, also das Ziel erreicht haben. Vielleicht ganz kurz auch noch dazu, bevor wir zu der Folge kommen. Ja. Was wir als Führungskräfte gerade lernen, New Work, ist auch Selbstbestimmtheit. Das bedeutet, dass wir eben als Führungskräfte nicht da reingehen und sagen, so und jetzt arbeitet ihr daran und das ist gut und das ist schlecht, sondern wir haben eine Aufgabe gegeben, wir werden regelmäßig informiert und das war's. Das heißt, Führung entsteht da aus dem Team heraus.
Ja.
Und allein das ist so cool. Also wenn du das beobachtest, da hat jeder seine Rolle irgendwie eingenommen, die ist so ein Stück weit keine definierte Rolle per Stellenbeschreibung, sondern die haben sich irgendwie gefunden. Jeder hat da seine Rolle und das funktioniert super.
Ihr gebt dann ja Verantwortung weiter. Ich will gar nichts absagen. Ab ist so wie, man hat nichts damit zu tun, aber weiter. Ja. Und immer alle Teilnehmerinnen können dann am Unternehmen arbeiten, oder? Also es ist ja,
genau.
Ich finde es ja immer die schönste Arbeit.
Ja, es ist super. Aber weißt du was? Ich komme ja jetzt so bin ja eine Führungsgeneration, die es durchaus noch kennt, in Hierarchien zu arbeiten. Und wenn du dann so ein riesen wichtiges Thema übergibst und sagst, hey, das ist die Aufgabe, aber wie ihr es erreicht und was ihr erreicht, völlig euer Ding, nicht mein Ding. Das ist am Anfang schon so ein bisschen Kontrollverlust.
Ja.
Ne? Du kannst da nicht reingehen und sagen, das ist richtig, das ist falsch.
Es geht bei den Themen ist es so oder so immer schwierig, ne?
Ja. Aber das macht's eben auch aus und das ist cool. Also ich kann sagen, nicht nur die Leute im Strategy Lab, sondern mindestens mal unsere Führungsmannschaft lernt gerade auch Neues führen. Neues führen und loszulassen. Und das ist echt cool. Echt cool.
Wir haben ja nicht das Gleiche wie ihr. Wir wollen ja auch, wir wollen Entscheidungen mehr dort fällen als Unternehmen, wo sie anfallen. Das ist so ein Thema. Mhm. Und daran arbeiten wir einfach. Mhm. Weil wir sagen, wir haben ja gerade Softwareentwickler und UXler und wir haben ja nur schlaue Köpfe.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass der Wolli oder ich schlauer sind. Ne? Wir denken anders, haben Glück gehabt im Leben, vielleicht auch andere Perspektiven, andere Fähigkeiten. Aber es ist, ob man eine Entscheidung dann besser trifft oder schlechter, mit Abstand ist ja auch immer so eine Fragestellung. Und da wollen wir halt gerade hin, dass die Entscheidung mehr, ich sag mal, ich habe ja Football gespielt, Line of Scrimmage, also da, wo die Interaktion passiert, damit man schneller ist, hinbekommt. Und das finden wir auch spannend, weil die ersten Rückmeldungen aus diesem Pionierteam, so heißen die bei uns, die sind voller Energie. Und das ist, finde ich mega. Und auch krass, ich bekomme Rückmeldungen und denke so, oh, warum das? Das müsste noch weiter sein. Aber auf der anderen Seite hat mich dann der Jan Stasser, der durfte es ja auch kennenlernen, also so kollegial in den Arm genommen. Ihr seid da, wo ihr seid. Da hat er recht. Wir sind da, wo wir sind. Egal. Ja. Von dort aus geht's nach vorne. Und müssen dann halt die Punkte nach vorne hinweg arbeiten. Aber das fand ich einfach, das ist ja ganz viel am eigenen auch noch arbeiten, obwohl man nicht dran arbeitet. Das ist ja das Spannende dabei.
Aber was glaubst du, wie viel du dran arbeitest, ohne dass du das Gefühl hast, dran zu arbeiten? Aber du hast eben was ganz Tolles gesagt. Und ich glaube, das ist noch lange nicht bei jeder Führungskraft angekommen. Ich habe ganz viele tolle Menschen, super intelligente Menschen und wir wissen im Zweifel auch gar nicht besser. Wir sind privilegiert, weil wir diese Position haben dürfen. Das ist das richtige Mindset.
Ja.
Weil das hat nämlich
was mit Vertrauen zu tun.
Genau. Ja. Also der Führung heißt heute ja was ganz anderes als vor 10 Jahren. Und ich finde das, was du da mitbringst, das ist super, weil du sagst, hey, die Leute sind da und ich vertraue den Leuten. Und das, was der Jan gesagt hat, ne? Ganz ehrlich, was hast du davon, wenn du die super Ideen hast, du bist schon ganz hinten, vergisst aber deine Leute abzuholen.
Total.
Ja. Da kriegst du nichts umgesetzt.
Das ist ja immer mein Hauptproblem. Ich bin ja immer nur mega in der Zukunft.
Ja.
Und das dann halt zu verstehen, dass also, okay, wie kommen wir alle in die Zukunft und nicht einer?
Genau, und in welchen Schritten, ne? Also ich glaube, die Zukunft, das ist ja immer sowas, die Zukunft ist ja reine Fiktion. Also da habe ich vor kurzem gerade ein echt cooles Buch gelesen zu. Die Zukunft ist ja reine Fiktion. Das ist ja nichts, wo du sagen kannst, und reine Illusion auch. Ja. Weil Zukunft ist ja nur ein Stück weit planbar. Klar, ne? Man sollte nicht blauäugig und immer nur im Jetzt und Hier sein, sondern schon mal eine Idee davon haben, wo man hin möchte. Aber wie du da hinkommst, das entscheidest du schon gar nicht mehr selber. Du kannst sagen, guck mal, so habe ich es gemacht. Ich habe gesagt, New Work, Future of Work, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Das Ding ist da. Und wir mit unserer Mission gehören da einfach rein. Und das ist eine Riesenchance für uns, da echt nochmal auch Marktanteile zu gewinnen, weil am Ende geht's ja um nichts anderes.
Mhm. Ja, der Markt, wird er größer oder nicht? Wahrscheinlich verändert er sich, ne?
Er verändert sich, genau. Und der Kuchen ist wahrscheinlich ähnlich groß. Jetzt geht's nochmal darum, die Stücke neu zu verteilen. Und das ist so meine Aufgabe. Aber meine Aufgabe ist es ja auch, genauso wie ja deine auch, so hast du es ja auch beschrieben, die Leute mitzunehmen und Schritte zu gehen, in Portionen zu verpacken, die Menschen verstehen. Und mittlerweile ist es so, dass wir, dass ich auch festgestellt habe, dass die Arbeitsgruppe, unser Strategy Lab, viel weiter in der Zukunft ist, als ich es jemals war.
Ja, die können auch 80% ihrer Zeit
damit verbringen. Cool, aber das ist super. Cool. Das ist echt cool, weil das gibt mir wieder Orientierung und dann kann ich denen wieder Orientierung geben. Und so fängt es an, sich echt zu bewegen.
Die, wenn wir über Zukunft reden, reden alle im Moment immer über künstliche Intelligenz, Generative AI. Ja. Wie bewegt es euch? Und zwar nicht nur in dem, welche Tools nutzt man, das ist ja ganz häufig so, welche Tools, aber das ist, finde ich, nicht so spannend, sondern wie verändert sich dann aus deiner Sicht das Arbeitsumfeld oder wie unterstützt ihr das? Oder vielleicht gibt es noch Fragen, die ich gar nicht gestellt habe, die total spannend in dem Kontext sind und hätte stellen sollen.
Also das Thema, klar, ne, AI ist ein Thema für uns, für alle. Und jeder, der E-Commerce macht oder der irgendwie zukunftsgerichtet sein Geschäft aufstellt, wird sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen und auch dürfen. Und wir sagen halt, wir sehen das Ganze nicht primär als Bedrohung. Ich komme gleich nochmal dazu, um dazu auch was zu sagen, sondern wir sehen es als Riesenchance. Und das ist eine Chance. Wenn ich mir überlege, wie viel effizienter wir werden können. Wir haben vor Jahren mal, seit 1995, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, zeichnen wir alle Kundenbewegungs- und Verhaltensdaten auf und arbeiten mit neuronalen Netzen, die uns Nächstkaufverhalten anzeigen, die uns eben ansagen, welcher Kunde kann sich wie gut noch entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, wir nutzen so erste Themen schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Jetzt kriegt das andere aber eine ganz andere Geschwindigkeit. Und auf einmal stellen wir fest, okay, wenn wir über Videos, Produktvideos nachdenken, die brauchst du im Zweifel irgendwann nicht mehr zu filmen, sondern die kannst du in der künstlichen Intelligenz entwickeln lassen. Produktcontent haben wir auch, machen wir mittlerweile auch vieles, klar, mit ChatGPT, lassen noch nacharbeiten und so weiter, aber wir machen das heute schon, dass wir viel mehr eben Content entwickeln über künstliche Intelligenz. Themen wie Chat und so weiter sind ja fast No-Brainer, muss man sagen. Ja. Also wer sich heute nicht damit auseinandersetzt, sollte sich zumindest mal Gedanken drum machen. Das ist so die eine Seite, ne? Und das ist so die positive Seite. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch Dinge, die echt zur Bedrohung werden können. Denn jeder, der uns folgt, weiß, dass es jetzt 1,5 Jahre her, dass wir Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Und das war damals, muss man sagen, 1,5 Jahre, war das noch ein relativ einfaches Verfahren. Heute kannst du ganz andere Dinge machen. Ne? Du siehst ja hier diese Deepfake-Geschichten und so weiter. Da musst du dich echt gut aufstellen. Und für uns war auf der einen Seite Geschäftsmodellentwicklung und auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, wir brauchen quasi eine Governance und Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wir wollen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Jeder soll das machen. Aber wir sagen auch, es braucht Regeln, damit wir hier nicht Tür und Tor für jeden aufmachen, der vielleicht nicht nur Gutes im Sinn hat.
Ich glaube, für uns als IT-Service, Digitalagentur, verändert sich das auch nochmal ganz stark. Weil du hast es gerade gesagt, wir haben eine UX-Grafikabteilung, Content wird dann selber erstellt. Du musst dann halt gar nicht mehr viel extern weitergeben. Das ist okay, das verändert sich, ne? Kannst du als Gefahr sehen, aber ich glaube, das verändert sich jetzt. Ja. Bei der Softwareentwicklung sehe ich das auch. Eigentlich ist Softwareentwicklung ja total was Klares, weil es ja alles digital ist. Ja. Okay, bis auf die Eingabe und Parameter. Also ja. Die Parameter, was möchte man haben. Aber wenn ich dann was entwickle, komme ich da immer schneller hin. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten 1-2 Jahren so sein, wo ein richtig guter Entwickler, der hier oben ist, und ein mittelguter, der ist ja teilweise 2, 3, 4, 5 Mal langsamer.
Ja.
Gibt auch Studien dazu, also einfach gesagt, was so viel, aber ist teilweise horrend viel langsamer. Und im Team gleicht sich das aus, aber wenn jetzt KI kommt, dann pusht das den sehr guten, nur ein bisschen nach oben.
Ja.
Und den so mittelguten in die Richtung. Ja. So, ja. Was macht's mit den Gehältern? Was macht's mit den Preisen? Was macht's mit? Ich glaube, wir haben halt bei uns in der Firma sehr gute Softwareentwickler. Das sehen wir, dass diese Softwareentwickler hin und wieder auch sehr begehrt bei Kunden sind und oder Analytics und so weiter. Und das ist okay, aber wenn das dann halt mehr gleich ist, was ist dann der Mehrwert als IT-Service-Unternehmen? Ja. Und da komme ich auf Deepfake nochmal zurück. Deepfake hat ja, man erstellt ja einen Text und dann wird das ja gemacht, aber es wird ja alles schneller. Das bedeutet, irgendwann hast du Live-Transkription und Live-Video und dann könnte ich jetzt kein Deutsch, sondern nur Farsi, also Persisch, könnten wir es live das Gespräch führen und das System wird es übersetzen in meiner Sprache mit der Modulation, also krank. Ja. Aber was bedeutet das dann halt für Remote-Arbeit, ne? Oder für Offshoring-Arbeit? Und ich glaube, das wird unsere Branche, IT-Branche, total verändern,
ja.
Mega verändern. auch die Arbeitsweisen, das finde ich halt mega spannend. Und wie arbeiten wir dann New Work und Reconnect together? Das ist einfach, ist es dann AR, ne?
Weißt du? Ich meine, das ist krass, was du beschreibst. Denn wir haben ja eingangs darüber gesprochen, so wie kriege ich die Leute eben back to the office? Also wie kriege ich, ne? So, ja. Jetzt hast du aber, so wie du es eben beschrieben hast, da hast du jemanden, der spricht im Zweifel kein Deutsch und man versteht sich, weil man eben irgendwelche Übersetzer, die quasi tatsächlich synchron übersetzen, nebenher laufen hat. Jetzt kommst du im Büro zusammen und stellst fest, hey, im ersten Moment kann man mal nicht mehr miteinander reden. Also wie löst du sowas? Das ist schon eine coole Frage, ehrlich gesagt. Ja.
Das ist quasi die Welle nach der Welle, ne?
Ja, ja. Und die wird hoch.
Das wird auf jeden Fall das, was für einen Handel passiert ist mit dem Internet und Bestellung über E-Com, das hat ja die IT gar nicht so richtig getroffen.
Ja.
Das wird jetzt auch die IT-Branche treffen. Ja. Also jede Branche ist immer irgendwann mal dran, habe ich das Gefühl.
Das ist so. Aber weißt du, was ich mich da frage? Ich meine, du hast recht. Also ich weiß, dass ChatGPT zum Beispiel einfache Java-Codes schon schreiben kann. Ne? Mhm. So, dann geht es aber zum einen darum, wie kriege ich die dann in mein System eingebettet?
Ja.
Das ist sicherlich noch ein Thema, das zu lösen ist. Die nächste Frage ist aber auch, was wird sich verändern? Ich glaube einfach, du brauchst mehr Leute, die dann in der Lage sind, Prompts zu schreiben oder Prompts zu programmieren. Das heißt, die ITler wird es wahrscheinlich erstmal geben müssen. Aber das sind halt die Aufgaben, die Inhalte verändern sich einfach und damit auch die Mehrwerte, die Leute bringen können.
Ja. Ich glaube, die größte Kunst wird es dann sein, die Kundenanforderungen in die Prompts oder in dieses Umfeld zu übersetzen.
Ja.
Das ist das eine. Und das mit Spaß. Also mit wem arbeitet man lieber zusammen? Es wird noch viel mehr serviceorientierter sein, während über ITler schrullig sein konnten ganz, ganz lange, weil einfach wenig da sind, wird sich das einfach verändern. Und dann will jeder Kunde von uns mit Menschen zu tun haben, wo sie sagen, ja, das ist mega.
Ja.
Wir sind dann die Handwerker der IT. Also
so ist es.
Es ist keine populäre Meinung bei uns.
Aber so ist es.
Die Handwerker der IT, ne?
Ja. Dann, weißt du, was ich glaube? Das ist sowieso ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn wir Menschen sind ja nachweislich soziale Wesen. Also dieses soziale Miteinander, soziale Kontakte und so weiter. Aus meiner Sicht, und ich hoffe, das bleibt auch so, spielen immer noch eine echt große Rolle. So, also wenn wir sehen das, und wir hatten das eingangs, ne, wenn wir Leute zurück ins Büro holen und die als Team zusammensitzen, dann entstehen manchmal Dinge, die würden nie entstehen in einer Teamsitzung. Und ich glaube, dass da einfach sich, dass das so Stärken sind, auf die wir uns besinnen müssen. Ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenz, das heißt ja immer, Menschen sind empathisch, künstliche Intelligenz nicht. Ich glaube, das ist Bullshit. Also erstmal, Entschuldigung, wenn ich das so sage, erstmal glaube ich, dass nicht jeder Mensch empathisch ist. Und zum anderen glaube ich, dass eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, genau zu lernen, was ist eigentlich Empathie und wie spiele ich sie aus.
Ja.
Und trotzdem ist es ja schön, heute mit Menschen zusammenzusitzen und sich auszutauschen und immer wieder auch in Interaktion, persönlich in Interaktion zu sein und so weiter. Das halte ich für nach wie vor total wichtig.
Da glauben wir ja auch ganz, ganz fest dran. Deswegen haben wir ja auch das Behind Closed Door Dinner, dass er so behind ist, dass wir noch nicht mal auf LinkedIn das bewerben.
Ja.
aber ich glaube, im Herzen dran, durch all das Digitale will ich ja Vertrauen aufbauen zu Menschen. Mhm. Und das kann ich, glaube ich, je digitaler wir werden, nur noch physikalisch.
Ja.
Also so witzig, wie das klingt, aber um hier zu unterscheiden, ob jetzt ein Deepfake von dir jetzt mit mir spricht, um irgendwas rauszulocken oder der wirkliche Andreas Reuter, ist es natürlich total wichtig, dass man einfach Vertrauen kennt und die Eigenheiten dann eines Gespräches mitbekommt und das, was man typischerweise nicht so sieht.
Ich glaube das auch. Ich hatte ja das große Glück, eingeladen zu sein, auch zu der letzten Behind Closed Door Veranstaltung in Köln. Und da waren, ich glaube, 40 Leute. Ich hatte es ja danach im Nachgang geschrieben. Das war so ein schöner Abend, der Austausch, mit den Leuten zusammenzustehen, neue Menschen kennenzulernen. Ich glaube, dass das echt was ausmacht. Also es hat mir eine Menge ausgemacht.
Das ist super, das freut uns, das jedes Mal zu lesen. Weil es ja einfach bestätigt, was wir da machen. Das ist ja auch mittelfristig. Das ist ja zahlt ja auf die ganz weiten Ziele ein, die wir haben. Wir wollen ja dass wir in Deutschland und Europa einfach besser werden. Und ich glaube, das können wir nur, wenn wir uns austauschen.
Ja.
Und das ist dann keine, ja, keine Vertriebsveranstaltung, wie es so häufig dann, ja, ne, wie viel Leads,
ja,
Turnaround, abwarten. Ja.
Das ist es ja gar nicht, ne. Es, ja, sind immer irgendwie so, ich meine, du triffst so Leute, die du aus der Vergangenheit kennst, du lernst neue Leute kennen. Auf einmal bist du in so einer Gruppe mitten in einer Diskussion, auch war super spannend, haben wir eine Wertediskussion geführt, die ja auch eine Rolle spielt.
Ja.
Also für mich Gesetz.
Ja. Ja. Oder auch Verständnisse. Er hatte ja noch einen Group-Kollegen, den Hermann Baleja, dabei. Mhm. Und er hatte ja mit dir, aber noch mit anderen auch gesprochen und meinte, mir war einfach total dann erst klar, warum die ganzen Händler Anfang der 90er Jahre die ganzen ERP-Systeme umgestellt haben. Ja, weil es da super gut lief. Und ja, dann hast du diese großen Dinger gemacht und die sind halt ganz häufig 30 Jahre alt.
Ja.
Deswegen gibt es ja noch die ganzen vielen Altsysteme. Wir haben halt eine Marke, die sich damit auch beschäftigt, aber das ist so die Grundlage davon.
Und ja,
das finde ich, das bekommst du nicht gezielt einfach bei ChatGPT raus.
Nee.
Oder die Frage stellst du vielleicht auch erstmal gar nicht in dem ersten Moment.
Ich meine, bei ChatGPT muss man ja sowieso sagen, oder bei jeder künstlichen, das ist, ich will nicht sagen Shit in, Shit out, aber wenn irgendwann nur die künstliche Intelligenz befeuert, wird das, was wir sehen, ja immer kleiner und immer kleiner. Deswegen glaube ich, braucht es uns als Menschen einfach auch noch. Also ich bin da wahrscheinlich entweder naiv genug, das zu glauben, oder vielleicht auch weise genug zu wissen, dass es Menschen immer irgendwie brauchen wird, hoffe ich.
Ja, ich glaube, dass wir machen es ja für uns und nicht für die Systeme. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja. Ich hatte 2018 war ich mal von Google eingeladen in Silicon Valley.
Mhm.
Und da habe ich einen Vortrag gehört. Und zwar ging es da auch um künstliche Intelligenz und Intelligenz von, also wirkliche Intelligenz der Computer, Singularität und so weiter. Und ich hatte damals das Gefühl, dass das total erstrebenswert ist, dass wir die technologische Singularität, also dass die Computer im Grunde genommen schlauer sind als wir Menschen und auch sehr, ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert. Ich meine, dann machen wir es doch nicht mehr für uns, dann machen wir es doch nur noch dafür, uns überflüssig zu machen. Und das war Ray Kurzweil, der darüber berichtet hat. Also das war so der Forscher schlechthin in dem Umfeld. Also ich finde, so wie es jetzt läuft, ist es okay. Und das wird sich auch weiterentwickeln, aber es ist schon wichtig, dass wir Menschen unsere Rolle in diesem Spiel auch finden.
Und was glaubst du, wird sich nicht verändern? Also ist es genau der Punkt, dass wir Menschen, ich sag mal, als soziale Wesen diese Interaktion benötigen? Oder gibt es da noch etwas, wo andere Unternehmenslenker auch drauf gucken können, also nicht nur, was sich verändert, sondern worauf sollte man auch einfach setzen? Das ist ja auch eine spannende Frage.
Ich hatte ja eben gesagt, bei dem letzten Behind Closed Doors Event habe ich mit jemandem gesprochen, mit dem ihr auch zusammenarbeitet, zum Thema Werte. Und Werte treiben ja auch eine Unternehmenskultur. Und eine Unternehmenskultur am Ende des Tages sorgt ja auch dafür, ob Menschen kommen und für das Unternehmen arbeiten wollen oder nicht. So. Und ich glaube, dass es uns Menschen genau für sowas braucht. Weil, ich meine, wofür gibt's künstliche Intelligenz und was macht künstliche Intelligenz? Die soll uns das Leben leichter machen. Die soll uns helfen, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Aber um Menschen zu helfen, brauche ich ja erstmal Menschen in der Hülle, die eine Firma nun mal bietet. Und ich glaube, da ist Kultur, Miteinander, menschliches Miteinander, soziale Vernetzung und so weiter spielt nach wie vor eine große Rolle. Und ich glaube, da wird unsere Rolle als Unternehmen noch klarer sich darauf fokussieren müssen. Ich meine, wir haben ja über das Thema hinaus, dass wir wachsen wollen, ja immer auch das Thema, dass es immer weniger Menschen gibt, mit denen wir zusammenarbeiten. Also einfach weniger Arbeitnehmende. Und auch da geht es dann darum, wie kann ich mich eigentlich differenzieren? Wie schaffe ich es, die Menschen zu uns zu holen und nicht zu unserem Wettbewerb und so weiter? Ich glaube, das wird es immer brauchen. Also ich hoffe, es wird es immer brauchen.
Und glaubst du, der Wettbewerb ist vor allem lokal? Also ist euer Wettbewerb in Europa oder ist der Wettbewerb außerhalb Europas? Also
der Wettbewerb der Zukunft. Heute sind wir sehr lokal. So, klar ist Amazon lokal, Amazon ist nicht lokal und ist trotzdem Wettbewerber von uns. Aber wenn wir uns mal anschauen, was gerade passiert mit Alibaba und so weiter und durch die Verkürzung der Lieferketten, durch Liefergeschwindigkeiten und so weiter, haben wir definitiv einen globalen Wettbewerb. Definitiv. Und Alibaba ist nur ein Beispiel. Wir sehen das ja, was gerade alles passiert am Markt. Ne, früher hast du gesagt, du hast bei was weiß ich wem bestellt, Alibaba. Ich bleib mal beim, weil das jetzt so einer ist, der wir haben bei Alibaba bestellt und dann hat es 3 Wochen gedauert, bis die Ware da war. Heute dauert es im Zweifel nicht mal eine Woche und du hast die Ware da. Also wo ist der Vorteil des lokalen Handels? Ja. So, das sind schon Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Und die haben viel mehr Möglichkeiten. Ne? Das ist, finde ich, ja auch spannend. Rechtlich gesehen haben wir, also das ich finde gut, dass man sich Gedanken macht, wie kannst du AI auch sicher einsetzen. Aber es ist auch bezeichnend für Europa, dass wir erstmal das Ganze regeln, ohne zu wissen, was wir regeln. Ja. Und ich war gerade in Asien und die sagen, ja, wir finden das ja ganz toll, dass ihr euch da einfach mal selber Handschellen anlegt.
Ich meine, da habe ich mich mal echt in die Nesseln gesetzt. Ich habe nämlich genau das auch gesagt. Habe gesagt, super, dass wir wieder alles, das damals war es noch DSGVO. Ist ja auch so ein Ding, was uns erstmal, es ist wichtig, ne? Also ich glaube, Daten zu schützen, nicht falsch verstehen, ist total wichtig. Und KI, sich da ein Stück weit auch Regeln aufzuerlegen, total wichtig. Nur, wenn wir uns das für Europa auferlegen, wir haben aber globale Märkte, dann begeben wir uns, das kann auf Dauer, musst du auch sowas global denken. Du kannst nicht sagen, okay, wir haben jetzt einen AI-Act in Europa, pfeift drauf, was in Amerika passiert oder was in China passiert. Das funktioniert eben einfach nicht mehr.
Und der ist ja auch so umfassend, dass alle europäischen Unternehmen de facto nichts tun können. Nee. Und das ist dann so ein bisschen wie auch mit der DSGVO und GDPR. Ja. An sich dürften wir alle gar nicht Microsoft nutzen. Nee. Aber das EuGH hat ja sogar gesagt, naja, geht nicht, aber wir machen mal keine Konsequenz, weil dann hättet ihr nichts, dann wärt ihr in der Steinzeit. Ja. Und dann sagst du, ja, hast ein Gesetz, aber bringt dann nichts.
Das ist so krass. Das ist so krass. Und damit musst du erstmal umgehen. Und alles ist irgendwie strafbewehrt. Also, ne, als Geschäftsführer hast du immer irgendwo, damit hast du zu rechnen, damit hast du zu rechnen. Also im Grunde genommen hast du mit allem immer zu rechnen. So. Nur wenn du es nicht machst, dann hast du mit etwas anderem zu rechnen, was auch irgendwie wieder strafbewehrt ist. Also ist irgendwie nicht komplett zu Ende gedacht.
Das stimmt. Um den Drall nochmal vielleicht zu 2, 3 Takeaways mitzunehmen. Wir haben jetzt über KI und das Entrepreneurship, würde ich es mal nennen, oder eure strategische Entwicklung im Team gesprochen. Mhm. Was sind so die Sachen, die so in den letzten 3 bis 6 Monaten echte Key Takeaways für dich waren, wo du sagst, das war super, dass ich das erleben durfte, die du gerne teilen möchtest?
Mhm. Also mein mega Key Takeaway ist gerade dieses Thema Strategy Lab und das, was ich gerade für mich lerne, ne, wie meine Führung sich verändern muss. Also was braucht's, wofür braucht's mich in Zukunft? Was ist meine Rolle in Zukunft? Wie möchte ich führen? Wie möchte ich, dass das Unternehmen wahrgenommen wird und so weiter? Das ist so ein Key Takeaway. Und das ist, da bin ich noch lange nicht am Ende. Also ich glaube, wir sind schon, was Führung anbetrifft, sehr fortschrittlich. Und wir sind dreimal in Folge Most Wanted Employer durch Kununu und Zeit. Das sind so Dinge, daran erkennst du schon, wir tun eine Menge. Aber die Menge, die wir heute tun, gegenüber dem, was in Zukunft vor uns liegt, ne, das liegt alles so weit auseinander. Ich glaube, das ist so ein Ding, offen zu bleiben, sich wirklich auch für die Menschen zu interessieren, sich dafür zu interessieren, was passiert überhaupt, wenn ich Verantwortung übergebe, was funktioniert mit den Menschen, wo brauchen die Menschen vielleicht Guidance, wo brauchen sie nicht und so weiter. Also Führung, ich glaube, das ist das erste Ding. Führung ist etwas komplett Individuelles. Es gibt nicht den Einführungsstil, der für alle funktioniert, sondern du musst dich individuell auf jeden Einzelnen einlassen.
Und das Spannende ist ja, du redest ganz viel über Führung und andere Organisationsstruktur und Grundlage ist eigentlich die Veränderung der Menschen durch die Digitalisierung. Also das finde ich, ist das Spannende, dass die Antwort darauf nicht ist, ich mache mehr Technik, sondern ich führe anders.
Ja, weil Digitalisierung haben wir auch damals, das war die Jahresauftaktveranstaltung 2023. Da haben wir das erste Mal so ein Bot gezeigt, haben den virtuellen Callcenter Agent genannt, haben ein Video gezeigt von einer jungen Dame, die war noch, es ging so, aber das hat sich ja auch weiterentwickelt, haben das den Leuten gezeigt und haben hier extrem viele Ängste geschürt. Die haben nämlich dann gesagt, hey, aber wenn das irgendwann so gut ist, dass man gar nicht mehr erkennt, dass ich das nicht bin, wofür braucht's mich denn noch? Ich glaube, damit gilt es echt umzugehen. Da ist die Digitalisierung als coole Lösung, aber da gibt es immer noch Menschen dahinter, die Angst haben. So, und das gilt zu managen und den Leuten wirklich auch Perspektiven aufzuzeigen.
Ja. Wie du es auch eingangs gesagt hast, unser Job ist es, auf diese Reise, wo wir noch nicht genau wissen, wohin, alle mitzunehmen, die auf dieser Reise füreinander mitarbeiten können.
Ja. Und zweites Thema, ne, zweites Key Takeaway, und dann bin ich auch durch, ist tatsächlich, sei KI gegenüber echt offen, nimm's mit, aber schütz dich auch. Weil KI kannst du eben nicht nur für gute Dinge nutzen, die kannst du auch für durchaus schlechte Dinge nutzen. Und bevor man große Reisen beginnt, sollte man sich zumindest mal über so ein paar Regeln im Klaren sein, die man den Leuten eben auch mit auf den Weg gibt. Weil sonst hast du auch da die Angst der Menschen, ne? Ich nutze etwas und ich weiß gar nicht, was daraus entsteht. Wenn ich aber sage, okay, das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden, kannst du auch was mit anfangen. Also sollte man auch machen. Und das ist so das, zumindest zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben.
Super, herzlichen Dank. Und wir haben es nicht abgesprochen, aber wie ich es einschätze, bei Fragen gerne Andreas direkt fragen. Und wir freuen uns immer über Kommentare und Interaktion, weil das macht den Podcast und die LinkedIn-Newsletter und so weiter reicher. Deswegen gerne Fragen auch dazu und da rein. Und danke dir, lieber Andreas, für all die Insights. Das war einfach super.
Geht mir ebenso. Vielen Dank, Tobin. Hat wieder Spaß gemacht.
Danke.
Bis dann.
Tschüss.